Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, beim ersten Abend unserer Vortrags- und Gesprächsreihe Neue Spielräume im Jahr 2013. Wir wagen uns heute an eines der schwierigsten, langwierigsten und wohl auch frustrierendsten politischen Themen unserer Zeit, den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Es verwundert in diesem Zusammenhang nicht, dass Herr Jochi Weil-Goldstein, unser heutiger Gast, bei der Planung dieses Abends zunächst von 30 Jahren Brückleinbau schrieb, nicht von 30 Jahren Brückenbau. Denn stabile Brücken des Gesprächs und der politischen Vernunft sind in diesem Konflikt momentan leider nirgends zu erkennen. Umso mehr bin ich gespannt auf die Berichte von Jochi Weil-Goldstein über seine jahrzehntelange Arbeit und seine Sicht der Dinge. Und ich möchte ihn hiermit ganz herzlich hier bei uns begrüßen. Des Weiteren möchte ich wie immer den Moderator und Gestalter der Reihe Neue Spielräume, August Gechter, begrüßen. Er übernimmt jetzt gleich diesen Platz und wird Ihnen neben einigen anderen Informationen auch unseren heutigen Gast noch etwas näher vorstellen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden und anregenden Abend hier bei uns am Spielboden. Dankeschön.
Ja, danke, Andreas. Also wie schon angekündigt, ich bin der August Gechter. Ich leite nachher die Diskussion, schaue, dass sie auch rechtzeitig aufhört und bin dafür verantwortlich, dass der Jochi heute da ist. Möchte allerdings dazu sagen, dass in diesem Fall das ein Publikumswunsch war, dass der Jochi, der vor, wie lange ist her, 10-12 Jahren schon einmal hier am Spielboden war, doch jetzt noch einmal kommen möge. Viel ist geschehen in der Zwischenzeit, um im Rückblick und vielleicht auch im Ausblick seine Wahrnehmungen aus den letzten Jahren zu diesem Konflikt in Nahost mitzuteilen. Und da hat er sehr viel persönliche Erfahrung aus diversen Projekten, die er in Palästina betreibt oder die er zwischen Palästina und Israel betreibt. Da wird er nachher etliche Bilder zeigen und davon erzählen. Ich werde mich jetzt nicht so weit vorwagen, Jochis Biografie auch nur in Ansätzen zu erzählen, aber ich würde ihn gerne einladen, uns selber einen kurzen Abriss seiner Biografie zu geben und was alles dazu geführt hat, dass wir jetzt in der Lage sind, ihn hier einzuladen und begierig darauf sind, zu hören, was er zu erzählen hat. Ich danke fürs Kommen, wir sprechen uns nachher noch.
Liebe Frauen, liebe Männer, herzlichen Dank für die Einladung vom Spielboden. Danke für die einführenden Worte von Andreas und von August. Ich denke, dass ein Mensch da drinnen auch mitverantwortlich ist, dass ich heute Abend wieder hier sitze. Das ist Dr. Günther Hagen, ein langjähriger Weggefährter von mir im Bereich Strafreform. Wir kennen einander seit den 70er Jahren und er hat ja die Gruppe, Arbeitsgruppe Strafvollzug Vorarlberg oder Strafreform Vorarlberg geleitet, die Wesentliches beigetragen hat. Ich erinnere nur an das kreative Schaffen Bilder aus dem Gefangenenhaus Feldkirch, die da in St. Gallen ausgestellt wurden und gab es ziemlich ein Echo. Und ich möchte an dieser Stelle dir ganz herzlich danken für das, was du alles gemacht hast für ein fortschrittliches Strafwesen oder Maßnahmewesen. Leider ist vieles den Bach runtergegangen. Aber das wäre ein Thema, ein anderes Thema. Ich möchte Ihnen den Abend kurz schildern, wie ich mir den Ablauf vorstelle. Erstmal würde ich vielleicht eine Viertelstunde in Kurzform etwas über meine eigene Geschichte erzählen, wie ich dazu gekommen bin, die Arbeit heute zu machen. Dann in einem zweiten Teil werden Sie einen kleinen Beitrag aus dem Schweizer Fernsehen sehen, etwa 4 Minuten, wo ein Projekt von uns, vom Medico International Schweiz, vormals Central Sanitaire Suisse Zürich, vorgestellt wird. Hernach werde ich über dieses Projekt im Gazastreifen informieren. Anschließend machen wir dann also eine erste Zäsur und da können Sie Fragen stellen, Infrage stellen, Bemerkungen machen. Also ich stelle mir ein Gespräch vor auf Augenhöhe. Das ist immer meine Haltung. Verstehen Sie mich? Ja. Gut. Er wurde 1942 in Zürich geboren, in einer jüdischen Familie, kleinbürgerliche Eltern und bin dort aufgewachsen mit meinem Bruder, habe so eine mehr oder weniger jüdische Erziehung bekommen und natürlich auch eine Allgemeinerziehung in einem christlichen Umfeld, wie das wahrscheinlich hier im Vorarlberg auch ist. Und bin dann nach einer, meine Eltern sind leider dann, haben sich scheiden lassen und ich war eine Zeit lang in Heiden in einem jüdischen Kinderheim, das es heute nicht mehr gibt. Dieses Kinderheim wurde sehr religiös geführt, bin dort auch zur Schule gegangen und nach Abschluss der Schule, der Sekundarschule, bin ich nach Zürich gekommen, wieder nach Zürich gekommen, habe dort eine Lehre gemacht als Eisenbetonbauzeichner. Während dieser Zeit, also ich bin schon vorher, war ich in einer Jugendorganisation, die heißt Hashomer Hatzair, das heißt der junge Wächter. Das ist eine jüdisch-zionistisch-sozialistische Organisation, hat einiges an Widersprüchen in sich, aber das war mir damals noch nicht bewusst. Und als kleiner Junge habe ich einfach, vor allem hat mir die Pfadfinderei gefallen. Während der Lehre wurde ich dann konfrontiert mit einerseits mit dem Sozialismus. Ich habe da im Alter vielleicht von 17 Jahren erstmals etwas über Marx gehört, über Sozialismus gehört und die Kibbutz-Idee als ein sozialistisches Experiment, wo alle die gleichen Möglichkeiten haben, also die gleichen finanziellen Möglichkeiten, die gleichen Bildungsmöglichkeiten. Das wurde mir nahegebracht. Diesem Gedankengut bin ich also bis heute, und ich bin heute 71 Jahre alt, treu geblieben. Also ich verstehe mich als ein freischwebender Marxist, als ein Sozialist. Eine Partei gehöre ich nicht an, aber ich bin ein Sympathisant der PDA. Das ist die kommunistische Partei, aber ich bin nicht Mitglied in der Schweiz. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite wurde ich auch eigentlich eingeführt in die Frage, welches ist die Antwort des auf den Antisemitismus in Europa. Selber komme ich aus mütterlicherseits, aus einer, kann man sagen, Holocaust-Familie. Meine Mutter kommt aus Hamburg-Altona, sind 9 Geschwister, die aufgewachsen sind dort. Die meisten hatten das Glück, wegzugehen, rechtzeitig noch, aber 2 Tanten sind umgekommen durch die Nazis. Meine Mutter hatte auch Glück, sie kam noch, konnte noch 1936 einreisen in die Schweiz, als die Grenzen noch offen waren. Und man muss ja auch sagen, also das Kapitel Flüchtlingspolitik der Schweiz ist nicht gerade ein Ruhmesblatt unseres Landes. Da ist ja einiges aufgearbeitet worden und es gäbe aber immer wieder zu diskutieren. Und ich bin heute noch dankbar dafür, dass ich in der Schweiz leben darf, eben weil meine Mutter da einen sicheren Hafen gefunden hat. Also ich weiß ungefähr, von was ich rede, wenn von Antisemitismus die Rede ist. Selber habe ich wenig Antisemitismus erfahren. Ich bin irgendwo in der glücklichen Lage. Es gab schon mal ein paar so Sachen, aber nicht stark, nicht besonders ist das hängen geblieben. Aber die Frage war ja, wie reagiert man oder wie reagieren Juden und Jüdinnen auf diese jahrhundertealte Geschichte des europäischen Antisemitismus in verschiedensten Ländern. Wenn ich natürlich denke, Antisemitismus gibt es natürlich auch heute noch. Wenn ich nur an Orbán in Ungarn denke, wo der Antisemitismus virulent ist, aber auch der Hass auf Roma und Sinti. Also wenn wir vom Zweiten Weltkrieg und von dem Holocaust reden, ist meine Meinung, es ist wichtig, von den 6 Millionen zu sprechen, Jüdinnen und Juden, die umgebracht wurden, aber auch von den ungefähr 3 Millionen anderen, die durch die Nazis umgebracht wurden, wie Roma, Sinti, geistig Behinderte, Freidenker, immer auch Frauen, Sozialistinnen, Sozialisten, Kommunisten und so weiter. Also für mich ist eben sehr, sehr wichtig, dass diese Zahl, also dass diese Gruppen auch genannt werden. Nun, wie Sie ja wissen, ist dann die Idee gekommen, Juden brauchen und Jüdinnen einen eigenen Staat, weil der Antisemitismus nicht ausrottbar ist, offenbar. Und dann ist man auf die Idee gekommen, eben einen Judenstaat zu schaffen. Und ich möchte einfach hier kurz sagen, darum habe ich diese Karte mitgebracht. Wir sprechen von diesem Gebiet hier. Die Karte habe ich deshalb mitgebracht, weil sie eine Seltenheit ist. Hier sehen wir noch die sogenannte grüne Grenze, also Israel in den Grenzen vor dem 67er Krieg, vor dem Junikrieg 1967, und hier die Westbank, der Gazastreifen, ja, und natürlich Jerusalem, Ostjerusalem. Und heute, das ist die große Tragik, gibt es praktisch keine solche Karten mehr. In Israel gibt es die grüne Grenze nicht mehr und bei den Palästinensern auch nicht mehr. Und beide Bevölkerungen erheben Anspruch auf das genau gleiche Gebiet. Aber diese Karte scheint mir wichtig zu sein und wollte das einfach zeigen. Nun muss ich noch sehr kurz werden. 19 einen Sprung machen, war ein begeisterter Zionist und habe alles geglaubt, was man mir erzählt hat. Ein Volk ohne Land für ein Land ohne Volk. Volk ohne Land für ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. So hieß es. Immer, Entschuldigung, das war schwierig. Und ich war sehr unkritisch. 1967 bin ich zwischen Lehrer geworden, war in einer Landschule im Kanton Thurgau im Juni, als dieser Krieg ausbrach, und habe mit meinen Schülern und Schülerinnen begeistert Nachrichten gehört. Und nach dieser Woche habe ich gesagt, jetzt muss ich natürlich auch nach Israel gehen. Und bin dann mit meiner Frau, ist immer noch die gleiche, bin ich 1967 nach dem Junikrieg nach Israel gegangen, in einen Kibbutz in der Nähe vom Gazastreifen, und habe dort in der Landwirtschaft mitgearbeitet. Wir waren insgesamt 3 Monate im Land, 2 Monate im Kibbutz. Wir haben auch noch Verwandte besucht. Was uns aufgefallen ist, vor allem meine Frau, ist, als die Soldaten zurückkamen vom Krieg, sehr viel Überheblichkeit gegenüber den Arabern. Man hat damals noch nicht von Palästinensern gesprochen. Und das hat mich eigentlich mit meiner humanistischen Erziehung, den humanistischen Werten, denen ich auch weiterhin verbunden bin, war das eigentlich schon ziemlich schlimm. Und wir sind nachher wieder zurückgegangen, haben weitergemacht als Lehrer. Und meine Frau wurde Kindergärtnerin und Hortnerin. Und wir haben uns dann eben aus einer gewissen Enttäuschung heraus, dass das eigentlich, dass diese Verachtung gegenüber Arabern so spürbar war. Es gäbe hier einiges zu erzählen. Viele Jahre habe ich mich selber nicht mehr stark mit Israel beschäftigt, war dann in anderen Bereichen tätig, eben was, wie ich vorher gesagt habe, vor allem auch mit Günter Hagen im Bereich Strafreform tätig. Ich bin selber ein 68er oder ein Alt-68er, wie man heute sagt. Und erst so Ende 70er Jahre hat mich das wieder eingeholt. Und dann habe ich plötzlich mitgemacht, gab es eine Veranstaltung, Jaffa ist nicht nur der Name einer Frucht, einer Orange, es gibt ja die Jaffa-Orangen, sondern auch der Name einer Stadt in Palästina. Und da habe ich plötzlich gestaunt, ja, Jaffa ist ja in der Nähe von Tel Aviv und die sagen jetzt plötzlich, das ist eine Frucht, eine Stadt in Palästina. Und da habe ich dann einen Palästinenser kennengelernt aus Jenin. Und mit ihm haben wir uns gestritten über Monate hinweg, wem jetzt dieses Land gehört. Und wie zwei Buben haben wir gestritten. Und irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen, wir könnten das Land ja eigentlich teilen. Wir haben ja gar nichts zu sagen, aber unter uns sozusagen. Und haben dann eben gesagt, diese Grenze, die grüne Grenze von 1967, das wäre doch ein Kompromiss, dass Israel innerhalb der Grenze vor dem Sechstagekrieg und Palästina eben Ostjerusalem als Hauptstadt, Westbank und Gazastreifen. Das haben wir gedacht. Und dann wurde auch eine Gruppe gegründet im ersten Libanonkrieg, den der spätere Ministerpräsident Sharon sozusagen selbstköpfig vom Zaun gebrochen hat, gab es dann Riesendemonstrationen erstmals in Israel gegen diesen Krieg. Und in Zürich gab es dann eine Gruppe, die hieß Vereinigung kritischer Jüdinnen und Juden der Schweiz. Am Anfang waren das etwa 36 Leute und da gab es also sehr harte Reaktionen von den jüdischen Gemeinden und man hat uns offiziell in den Zeitungen, in den jüdischen Zeitungen, Jüdische Rundschau damals und Israelitisches Wochenblatt, hat man uns als Verräter, Nestbeschmutzer, Randjuden und Selbsthasser, also das ist dokumentiert, bezeichnet. Das hat uns oder hat mich verletzt, weil ich das nicht so gesehen habe und wahrscheinlich meine Kolleginnen und Kollegen auch. Aber wir haben weitergemacht über einige Jahre und dann ist auch die Frage gekommen, eben wir haben uns für Palästinenser zu interessieren begonnen, haben auch Diskussionen durchgeführt und ich wollte aber auch immer noch etwas Praktisches machen. Das eine ist die Analyse, die politische Analyse und Vorträge. Aber das andere ist das ganz alltäglich Praktische. Das, was Andreas vorher als den Brückleinbau und noch ein anderer Begriff, ich verstehe mich als ein Nanomillimeter-Arbeiter. Ich bin mir bewusst, wie wenig überhaupt eben möglich ist. Und dann wollte ich einfach konkret etwas machen und bin dann zufällig via meine Frau über eine kleine Organisation gestoßen, die hieß damals Centrale Sanitaire Suisse. Die wurde 1937 während dem Spanischen Bürgerkrieg in Zürich gegründet und hat eine lange antifaschistische linke Geschichte. Und wir haben letztes Jahr das 75-jährige Bestehen gefeiert. Inzwischen heißt die Organisation Medico International Schweiz, die Schwesterorganisation von Medico International in Frankfurt. Das ist, kann man sagen, die jüngere, größere Schwester und Friedensnobelpreis-Mitträgerin im Zusammenhang mit der Minenkampagne in Europa. Und da, auch das, diese Geschichte ist also faszinierend und wäre auch ein spezieller Abend notwendig, um darüber zu informieren. Ich bin dazu gestoßen, damals war ich noch Lehrer oder wieder Lehrer und habe dann relativ bald hat mich diese Arbeit in Palästina interessiert und ich wurde dann Projektverantwortlicher. Zuerst gab es Projekte außerhalb für Palästinenser und Palästinenserinnen im Libanon. Das erste war ein Zahnarztstuhl in Kairo, wo es auch Palästinenser gab. Und so gegen Ende der 80er Jahre haben wir dann Projekte unterstützt in Palästina selber, also in der Westbank, im Gazastreifen und Ostjerusalem, wo unsere Organisation heute noch tätig ist. Ich selber habe Ende dieses Jahres, letzten Jahres aufgehört, am 31. Dezember, aber bin der Sache immer noch sehr verbunden. Und nun mache ich mal einen kleinen Schnitt. Also jetzt hab ich versucht, ein paar Sachen aus meiner Biografie kurz zu sagen, bin doch vielleicht etwas länger geworden. Und nun würde ich gerne diesen Ausschnitt von Miteinander zeigen über ein Projekt in Gaza, nämlich das sogenannte Ausbildung und Weiterbildung im Psychodrama. Darf ich die Technik bitten? Jetzt ist der Film.
Eine halbe Stunde von Tel Aviv entfernt liegt der Grenzübergang Erez. Vor wenigen Jahren gab es hier noch Äcker. Jetzt bunkert eine 6 Meter hohe Mauer den Gazastreifen ein. Die Psychoanalytikerin Ursula Hauser und die Ärztin Maya Hess von Medico International durchqueren nach monatelangem Warten auf eine Einreisebewilligung die breite Sperrzone zwischen Israel und Gaza. Seit 10 Jahren reisen die beiden regelmäßig zu einer Gruppe von Psychologinnen und Ärzten, welche sie in der Methode des Psychodrama ausgebildet haben. So können jene den Menschen helfen, die Krieg und Gewalt erdulden müssen. Einer von ihnen ist Enshara Saku. Enshara ist klinische Psychologin. Vor 3 Jahren hat sie ihren Sohn bei einem Raketenangriff verloren.
Ich lebe in Beit Hanun in der Nähe von Erez. Wir hören hier dauernd den Lärm von Bomben und Kampfflugzeugen. Vor dem Krieg habe ich meinen Sohn verloren. Danach war es sehr schwer für mich, mit Menschen zu arbeiten, die ebenfalls ihre Kinder oder Häuser verloren hatten, wegen meines eigenen Traumas. Die Psychodramasitzung war eine große Chance für mich. Ich konnte alle meine traurigen Gefühle und meinen Ärger aufarbeiten. Auch das Teilen mit den anderen war sehr hilfreich. Ich glaube, dass ich ohne Psychodrama heute nicht als Psychologin arbeiten könnte.
So I think without psychodrama I cannot work like a psychologist.
Could you do and we all as psychodramatists now to transform via
Im Psychodrama werden Erlebnisse szenisch dargestellt und durchgearbeitet. Dabei schlüpfen die Protagonisten in verschiedene Rollen, manchmal auch in die ihrer Peiniger.
And you can come to me first before beating them. They are a human being. If you beat them, they will go out and be more criminal.
Gefühle und Reaktionen werden anschließend reflektiert und mögliche Handlungsalternativen durchdacht.
Ich bin sehr zufrieden. Das ist die Frucht unserer Arbeit in Psychodrama mit Dr. Ursula und Maya und unseren Supervisorinnen. Es war eine sehr gute Sitzung.
Heute nutzt Enshara Zaku das Psychodrama selber zur Behandlung ihrer Landsleute. Vertrauen aufbauen in der Gruppe, als Opfer nicht zum Täter werden, das sind zentrale Anliegen des Psychodrama.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, aber ich habe jetzt den Film schon ein paar Mal gesehen und mich hat es selber wieder berührt. Vielleicht kurz so etwas zu meiner Geschichte zu Gaza, bevor ich dann aufs Projekt komme. Mit meiner Frau bin ich 1987 im November erstmals in Gaza gewesen, wegen eines Projekts, wegen eines basismedizinischen Projekts, wegen eines Ambulatoriums in einem Flüchtlingslager, Beach Camp. Und das war 1987 im November. Am 9. Dezember gleichen Jahres ist dann diese erste Intifada ausgebrochen in Gaza selber. Und als wir zurückgekommen sind, haben uns Freunde gesagt, ja, was habt ihr da Schlimmes gemacht, dass da die Intifada ausgebrochen ist? Und also ich bin schon, es ist schon lange her, dass ich erstmals in Gaza war. Und inzwischen gehe ich immer wieder. Es ist aber, wie die beiden Frauen gesagt haben, es ist sehr schwierig heute die Bewilligung zu bekommen. Früher, zu jener Zeit, sind wir hingefahren, haben den Pass gezeigt und dann mussten wir vielleicht eine Stunde, manchmal zwei Stunden oder so warten und da konnten wir rein. Heute, weil ich bin bis jetzt der Verantwortliche gewesen für diese Bewilligungen, das wurde ja im Film erwähnt, das läuft heute sehr streng, also wir müssen ein Gesuch einreichen bei der zuständigen Stelle, die heißt Arbel und ist natürlich in engen Zusammenarbeit mit der israelischen Armee, mit Zahal, IDF. Und dann bekommen aber heute immer weniger Leute die Bewilligungen. Wir bekommen sie aus dem Grund, weil wir eigentlich humanitäre Projekte vor Ort unterstützen. Und dieses Psychodrama ist eines dieser Projekte. Meine Frau und ich waren im letzten Mai letztes Mal in Gaza, natürlich auch in Israel und in der Westbank, in Ostjerusalem. Auf das kommen wir dann später noch zurück. Was ich erlebe, ist, dass im Laufe von den vielen Jahren sind echte Freundschaften entstanden. Und zwar, ich bin, das habe ich noch nicht gesagt, eben zum Brückleinbau. Ich gehöre der israelitischen Kultusgemeinde seit 1998 wieder an. Also das heißt genauer gesagt seit 2000, aber ich bin vorher schon gegangen. Und ich gehe jeden Schabbat in die Synagoge, weil das gibt mir irgendwie ein Gefühl der Geborgenheit. Und unsere Partner wissen ganz genau, wen sie vor sich haben. Aber für mich ist einfach das Allerwichtigste, dass ich den Menschen, Palästinenserinnen und Palästinenser, auf Augenhöhe begegne. Genauso wie ich ihnen auf Augenhöhe zu begegnen versuche. Dieser Respekt, dieser gegenseitige Respekt ist ein ethisches Verhalten, das auch für das Judentum gilt, aber auch für die anderen Religionen, auch für den Islam und auch für das Christentum und sicher auch für den Buddhismus, obwohl man sich da streitet, ist es eine Philosophie oder ist es eine Religion? Die kann ich auch keine Antwort darauf geben. Aber irgendwie dieses, das kontrastiert darin, dass so viele Israeli mit einer solchen Verachtung von den Palästinensern begegnen. Und glauben Sie mir, das sind auch sehr stolze Menschen. Und wenn auch die ökonomische Situation oder die gesundheitliche Situation schlimm ist und vor allem auch die Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt ist durch die Checkpoints, durch die Mauer, durch den Sicherheitszaun und so weiter, ist diese Entwürdigung, das ist das Schlimmste eigentlich, was man diesen Menschen aus meiner Sicht antut. Und ich bin stolz zu jenen Juden und Jüdinnen, die versuchen, partnerschaftlich diesen Menschen zu begegnen. Das ist sehr wichtig. Nun zum Projekt selber. Die Frauen haben gesagt, sie gehen seit 10 Jahren dorthin. Also sie haben 2003 angefangen, diese Ausbildung anzubieten. Und das ist das Gaza Community Mental Health Programm. Das ist eigentlich die größte und die bedeutendste psychosoziale Institution in ganz Gaza. Der Gazastreifen, vielleicht einfach zur Erinnerung, hat ungefähr eine Länge von 42 Quadratkilometer und eine Breite von zwischen 8 bis maximum 16 Kilometer. Insgesamt 362 Quadratkilometer und da leben heute circa, das weiß man nicht so genau, 1,6 Millionen Menschen, Frauen, Männer, Kinder auf sehr, sehr engem Raum in 8 Flüchtlingslagern, ungefähr, ich glaube, etwa 3/4 der Bevölkerung in 8 Flüchtlingslagern. Und das Problem dort durch diese Besatzung, die Besatzung ist ja aufgehoben, die Israelis haben sich, glaube ich, 2005 zurückgezogen, aber seit ungefähr 2006 ist ja praktisch eine Abriegelung vom Meer, von Luft und auch vom Land her. Also vom Checkpoint Eretz, das haben Sie ja gesehen, wo die beiden Frauen reingekommen sind. Das ist eine hohe Mauer und da muss man auch sehr lang, haben Sie den Gang gesehen, sehr lang, wenn man durchgekommen ist, muss man sehr lang laufen. In diesem Gaza Community Mental Health Programm arbeiten Psychiater, Psychologen, immer auch Frauen, Krankenpflegepersonal, SozialarbeiterInnen. Und diese, ein Teil, ursprünglich haben, glaube ich, ungefähr 13 oder 15, bin ich ganz sicher, begonnen mit dieser Ausbildung. Die war in 2 Stufen von je 3 Jahren. Und die haben dann ein Diplom erhalten und jetzt sind eigentlich diplomierte Psychodramatikerinnen. Und heute, die beiden Frauen gehen jährlich 2-mal dorthin. Je eine Woche, eine Arbeitswoche. Und die Arbeitswoche ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, bei Muslimen ist vom Sonntag bis am Donnerstag. Freitag ist sowieso der heilige Tag und Samstag haben sie auch noch frei beim Gaza Community Mental Health Programm und machen dann Supervision. Das heißt, in der Supervision werden dann Probleme besprochen, die sich aus der praktischen Arbeit ergeben, zum Beispiel in Flüchtlingslagern, wo diese Fachleute jetzt mit Gruppen zusammenarbeiten. Und das ist natürlich eine sehr interessante Methode in dem Sinn, dass das eben nicht nur gesprochen wird, wie in der Psychoanalyse. Dr. Hauser ist ja eine Psychoanalytikerin, aber auch eine Psychodramatikerin, sondern man spielt diese Situationen, auf die man sich geeinigt hat und bespricht nachher, was das in den Leuten auslöst. Die Situation ist natürlich sehr schwierig. Ich muss euch sagen, am Anfang braucht das immer mindestens ungefähr einen Tag, um die Leute, die Fachleute, aus ihrer schwierigen Situation herauszuholen, aus ihrer Depression, aus ihrer Ohnmacht. Also technisch können sie erst vielleicht am zweiten Tag beginnen, die einzelnen Sachen durchzubesprechen. Aber es geht darum, auch ein Stück Selbstheilung zu bringen. Wir müssen sehen, es ist eine sogenannte flächendeckende Depression bei den Menschen. Das ist nicht im Sinn einer, wie sagen wir, einer klinischen Depression. Natürlich gibt es das auch, wie wahrscheinlich in Österreich auch, in der Schweiz auch, an anderen Orten auch. Aber ich spreche von einer Depression aufgrund der Situation durch die Abriegelung. Man spricht ja vom größten Freiluftgefängnis überhaupt. Und diese Ohnmacht, weil Israel ist dermaßen militärisch stark und wirtschaftlich stark, dass es gar keine Chance gibt, wirklich für Befreiung zu kämpfen. Und der Sinn dieses, das ist ja auch angetönt, man möchte, dass die Menschen dort Widerstand entwickeln, der aber nicht dann letztlich in Terrorismus mündet, sondern in einen gewaltfreien Widerstand. Das ist natürlich etwas sehr Schwieriges. Sie haben sicher von diesen Raketenbeschüssen gehört aus dem Gazastreifen. Ich weiß von einem Jugendkameraden eben aus dem Hashomer HaZair, der gleich neben dem Gazastreifen lebt, wie diese Raketen halt dort auch ankommen und auch bei den Israelis große, große Ängste auslösen. Aber das ist einfach diese Form des militanten Widerstandes und wir möchten eigentlich den gewaltfreien Widerstand fördern, wie das eben durch dieses Psychodrama-Projekt geleistet wird. Das ist in Kürze das, was ich zum Projekt sagen will. Vielleicht noch zwei Bilder. Etwas möchte ich noch sagen. Am Sonntagabend bin ich zum Flughafen gegangen, auch im Zusammenhang mit dem heutigen Abend, um einigermaßen up-to-date zu sein. Und da sind Maya Hess und Ursula Hauser zurückgekommen. Zum Glück hat alles geklappt und haben eigentlich erzählt, dass die Arbeit gut gegangen sei. Sie waren zunächst, vier Tage haben sie in einem Folterbehandlungszentrum in Ramallah gearbeitet, der größten Stadt im Westbank. Dann sind sie, ich glaube, zwei Tage waren sie im Freedom Theater in Jenin und haben dort auch im Bereich Psychodrama gearbeitet. Und vom 27. Januar bis am 2. Februar waren sie in Gaza, wovon sie eigentlich gearbeitet haben mit den Leuten vom 27., also vom Sonntag bis am Donnerstag. Und dann waren sie aber sonst noch dort und haben Freunde besucht. Und sie haben mir gesagt, was sie gesehen haben. Und ich möchte nur zwei Bilder zeigen in diesem Zusammenhang, was sie gesagt haben. Bitte diese beiden Bilder. Vielleicht das andere zuerst. Also, dass ein Freund von uns, er ist Abu Akram, wohnt in Gaza mit seiner sieben Familien, die haben je ein Haus in der Nähe, leben die miteinander, und quasi er war am Mitte November war er hier, Abu Akram. Abu Akram ist eben ein Beduine, der 1948 geflüchtet ist, als Israel im Unabhängigkeitskrieg vorrückte mit seiner Familie. Auch sie haben gedacht, sie würden mal zurückkehren, sind dann nach Gaza geflohen. Sie kamen ursprünglich aus der Gegend von Aschkelon im Süden von Israel. Und er ist ein ganz wichtiger Mann in der Organisation Palestinian Medical Relief Society. Das ist die größte basismedizinische Organisation in Palästina. Vielleicht haben Sie den Namen von des Präsidenten schon gehört, Dr. Mustafa Barghouti. Einer seiner Cousins sitzt ja im Gefängnis, lebenslänglich. Der wäre im Grunde genommen, also der Cousin wäre im Grunde genommen, wenn die Israelis ihn freilassen würden, wäre er wirklich ein Partner für die Israelis, weil er hat der Gewalt abgesprochen und er wäre für einen Kompromiss auf der Basis der 67er Grenzen wäre er dabei. Dr. Mustafa Barghouti leitet diese basismedizinische Organisation und Abu Akram ist der Vizedirektor, das ist der Vizedirektor. Und der war hier vor unserem Jubiläum, das am 17. November stattfand in Zürich, und hat, ich erinnere mich noch gut, an einem Mittagessen, ich glaube es war der 15., hat er telefoniert mit seiner Familie, mit seiner Frau, und die haben gesagt, heute Morgen wurden wir beschossen vom See, also vom Meer her, von der Navy, und es gab Schäden an unseren Häusern. Und die Familien sind jetzt weggegangen, diese sieben Familien in sieben Häusern. Und die beiden Frauen haben eine ganze Reihe von Bildern von Zerstörung gebracht. Darum wollte ich das erste Bild zeigen. Das ist ganz in der Nähe. Da sind die israelischen Bomben eingeschlagen. Sie sehen, das ist ein relativ tiefer Krater. Der Grund, warum die Israelis diese bombardiert haben, ist, dass immer mehr Gebiete im Gazastreifen mit Tunnel durchzogen sind. Und die Israelis können das mit technischen Methoden eruieren und haben dann zum Beispiel eben hier einen Tunnel getroffen. Und das ist, damit Sie einfach nur sehen, dass ganz in der Nähe eines der Häuser, ich weiß nicht welches der sieben, spielt jetzt auch nicht so eine Rolle, aber hier hat die Bombe recht in die Tiefe geschlagen. Dann das zweite Bild, was ich noch zeigen wollte, das war in einem der Häuser. Ob es gerade in dem Haus von Abu Akram selber ist, kann ich auch nicht sagen, aber auf alle Fälle in einem der sieben Häuser seiner Familie, seines Clans. Das ist ein in Palästina spricht man ja gern von Clans, auch bei den Beduinen. Und hat es also ziemlich Zerstörung gegeben. Die Zerstörungen, ich habe natürlich mehrere Bilder gesehen am Sonntagabend im Flughafen. Es ist schlimmer eigentlich geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Und Abu Akram hat dann am 15. hat er gesagt, ja, aber ich bin so unruhig und ich wäre zwar gern noch geblieben am Jubiläum selber bei euch, aber was denkst du, hat er mich gefragt. Habe ich gesagt, du musst machen, wie, was dir dein Gefühl sagt. Und dein, sein Gefühl hat natürlich gesagt, ich will zu meiner Familie. Und dann hat meine Kollegin, meine ehemalige Kollegin, hat dann ihn am anderen Tag zum Flughafen begleitet. Er ist nach Kairo geflogen und, glaube ich, am Samstag, also am Freitag, am Samstag 17. konnte er dann via Rafah. Das ist hier der Eingang zur ägyptischen Grenze. Konnte er wieder heimgehen nach Gaza City, wo sie in der Nähe des Meeres wohnen. Das in Kürze etwas zu diesem Projekt und zu ein paar Beziehungen zu Gaza. Ich muss sagen, Palestinian Medical Relief Society schickt auch Fachleute zu dieser Ausbildung. Darum ist das, die Beziehung ist sehr eng. Und eben, was eigentlich so schön ist, ist eben die Dankbarkeit, die ich habe, dass ich solche Freunde habe. Ohne die Menschen zu idealisieren, ich möchte mich selber und meine Mitjüdinnen und Juden auch nicht idealisieren. Das sind ganz normale Menschen mit Schattenseiten und Sonnenseiten und Grauten.
Gibt es im Moment noch weitere Fragen oder sollen wir die Fotos anschauen? Ja, jetzt machen wir noch das mit dem Foto.
Okay, wenn Sie noch mögen. Also Sie können auch Nein sagen. Also es sind nicht so viele.
Sonst gibt es noch ungefähr eine halbe Minute Zeit, um zu gehen.
Also, da sind einige Bilder vom letzten Mai. Wir sind gerade gekommen, als der Hungerstreik war. Ungefähr 1600 Gefangene in israelischen Gefängnissen haben gehungert. Und überall im Land gab es Solidaritätskundgebungen. Oh, hier sitzen die Leute das ist in Ramallah, einfach und schwatzen miteinander aus Solidarität mit dem damaligen Hungerstreik. Ich möchte sagen, dass jetzt wieder Leute im Hungerstreik sind. Ein Gefangener ist sehr gefährdet. Nächstes Bild, bitte. Das ist das Spruchband der Solidarität für diese Gefangenen in israelischen Gefängnissen, auch am gleichen Ort, wo wir waren. Leider ist nicht in Ramallah, sondern in einem Vorort, das heißt Al-Bire. Und man muss auch sagen, die internationale Gemeinschaft hat in diesem Moment nicht sehr viel gemacht, kam relativ spät. Also das war vor allem eine Leistung der Palästinenser selber. Ja? Was kommt das Nächste? Ja, da können wir, nehmen wir noch das andere, was Sie gesagt haben. Ja. Das ist ein Projekt in Abu Taime an der ägyptischen Grenze, ungefähr auf der Höhe von Khan Yunis, etwa in der Mitte des Gazastreifens in Richtung Süden. Eine kleine Klinik, ein Ambulatorium, das einzige in dieser Gegend, wo ungefähr 3000 Menschen wohnen im Dorf. Und dieses Ambulatorium wird quasi gehört zur Palestinian Medical Relief Society. Die Frau links ist Farida Abu Taime, die kenne ich schon sehr, sehr lange. Das Dorf hat den Namen Abu Taime, also wie der Familienname. Ich habe vorher mal gesagt, dass es sind Clans, Großfamilien. Und diese Frau war eine Zeit lang, hat hier als Gesundheitspflegerin gearbeitet. Hat eine Ausbildung gemacht, kam ursprünglich aus Algerien, ist aber eine Palästinenserin. Wir waren hier zu Besuch, unterstützt wird diese Klinik seit vielen, vielen Jahren von unserer winzigen Schwesterorganisation Centrale Sanitaria Svizzera im Tessin. Bitte weiter. Ja, auf der Rückreise, ist immer noch im Gazastreifen, haben wir quasi gesehen, dass die Menschen viel Gemüse anpflanzen. Das ist ein Unterschied gegenüber früher. Die Leute beginnen, ihr Schicksal mehr in die eigenen Hände zu nehmen und lassen sich nicht nur von der UNRWA, vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, Union Nations Working Relief Committees unterstützen, sondern sie nutzen ihr Gebiet, um Gemüse anzupflanzen. Solche Felder haben wir letztes Jahr erstmals in größerer Zahl gesehen. Nächstes Bild. Das sind Häuser, die mit internationaler Hilfe gebaut werden, und zwar dort in der Nähe, dort, wo im Gazakrieg 2008, 2009, Dezember 2008, Januar 2009, so viele Häuser zerstört wurden. Ich glaube, also ungefähr 4.000 Häuser beschädigt oder zerstört. Man muss immer sehr differenzieren. Das ist sehr wichtig. Also schwarz-weiß malen möchte ich auch nicht. Weiter. Das ist ein Lunapark. Und der Lunapark, also man möchte auch, dass die Leute nicht nur Unannehmlichkeit haben, sondern auch Freude haben. Ein Freizeitpark. Interessant ist, dass dieser Park auf dem Gebiet einer ehemaligen israelischen Siedlung steht. Also quasi, wir sind jetzt da und wir leben weiter. Überhaupt, das ist etwas, was ich gesehen habe, nebst allem Frust und Ungemach der Lebensbedingungen, Arbeitslosigkeit zum Beispiel, sehr hohe, sind die Leute immer wieder auch fröhlich. Das haben mir die beiden Frauen, Maya und Ursula, auch wieder berichtet. Weiter. Das ist eben jetzt genau der Gang, von dem habt ihr im Film schon gesehen, von der anderen Seite. Kommt man von Gaza wieder in Richtung Israel, im Hintergrund die Mauer, alles abgeriegelt, vergittert. Security ist in Israel sozusagen das Hauptwort. Alles wird mit Security, in Hebräisch Bitachon, begründet. Also nicht begründet, aber in Anführungszeichen begründet. Weiter. Das ist jetzt in einem der Beduinendörfer in Israel selber, in der Nähe von Beersheba. Das ist ein Scheich des Dorfes Al-Araqib, das immer wieder wird das symbolisch aufgebaut und wurde jetzt schon über 40 Mal von Israelis zerstört. Und zwar spielt eben leider der Kerek Hayemet Le Israel, jüdischer Nationalfonds, eine Rolle. Und hier geht es um den sogenannten Praver-Plan, wo eben ein Teil der Dörfer, Beduinendörfer umgesiedelt werden soll in größere Siedlungen und die Leute nicht mehr an ihrem angestammten Ort sein dürfen. Das ist ein Scheich. Nächster. Das ist jetzt etwas verkehrt. Und das ist im Norden der Westbank in Tamun. Da sieht man Gewächshäuser, wo von der Palestinian Agricultural Relief Committee, das ist der Partnerorganisation der Kampagne Olivenöl, da sieht man in Treibhäusern, ich glaube, das sind Erdbeeren. Und da sind also ganz erstaunliche Leistungen, viele solche Häuser. Und das schafft auch Arbeitsplätze für Palästinenserinnen und Palästinenser. Da müssen sie weniger in Siedlungen arbeiten, um etwas zu erhalten, um die Familien zu ernähren. Da ist, ich kann mir vorstellen, das ist eine sehr trockene Gegend an der Grenze von Jenin Area ins Jordantal, wo das Wasser ein ganz großes Problem ist. Und da kommt eine Leitung, die von einer Wasserquelle Wasser in das Schwarze dort ist ein Riesentank, wo dann das Wasser drin ist. Und weiter hinten sollen auch wieder solche Anlagen gebaut werden. Das ist jetzt erst im Bau. Also das Wasser ist ein ganz, ganz großes Problem, insbesondere in Palästina. Und ein wesentlicher Grund sind die israelischen Siedlungen, die auf Bergen sind und sehr viel Wasser abpumpen und damit den Grundwasserspiegel senken und das Problem für die Palästinenser, frisches Wasser zu erhalten, ist ein grosses. Nächstes. Das ist auch eines meiner Lieblingsprobleme. Da sehen Sie auch noch die zweite von links ist meine Frau, eben mit der ich seit 1965 verheiratet bin. Wir haben zwei Kinder von Terre des Hommes, ein poliogelähmter Sohn, Pflegesohn aus dem Hochland von Tunesien. Er selber ist, kommt aus einer Beduinenfamilie und ein Mädchen aus Korea. Das ist auch eines meiner Lieblingsprojekte. Das stammt ein bisschen auf die Frage, was wir da auch machen. Das sind Ausbildung von jungen Frauen aus Dörfern in der Westbank, die eine zweijährige Ausbildung machen im Bereich der Gesundheitspflege. Und die werden ausgewählt nach der Matur, sind meistens junge Frauen, nach ihrer Verankerung in ihren Gemeinden. Und ihre Aufgabe ist, dass sie in die Familien gehen und dort schauen, wie sieht es dort aus, welche Probleme tauchen dort auf. Und oft klagen dann vielleicht irgendwo Schwiegertöchter, dass es ihnen nicht gut geht, weil meistens geht dann die Frau in den Haushalt des Sohnes. Und da gibt es immer wieder Spannungen auch. Und nebst den effektiv somatischen Problemen sind auch psychosomatische Probleme, wie bei uns übrigens auch. Und darum sind auch diese ganzen psychosozialen Sachen so wichtig. Aber wenn gesundheitliche Probleme sind, dann schickt man die Leute in Ambulatorien. Aber selber leiten die Frauen auch die Mütter oder einfach die Leute im Haushalt an, wenn in der Mutter-Kind-Pflege, auch in der Ersten Hilfe, immer wieder passieren auch Unfälle. Also es ist eine sehr wichtige Ausbildung und eine sehr gute Ausbildung, die wechselt zwischen Blöcken in der Praxis und in Blöcken in der Theorie. Dann rechts sehen wir
Dr. Abdallah, das ist der Leiter der Schule, und links Aida, neben meiner Frau, sie ist die Co-Leiterin, und der Mann dort neben Dr. Abdallah ist Luke McBain. Der war bis im Herbst, hat er Medico International in Albire geleitet, eben unsere Partnerorganisation. Also wir unterstützen dieses Projekt schon sehr, sehr lange. Und die Frauen sind, ich habe schon viele Gespräche mit ihnen erlebt. Die Frauen machen diese Aufbildung gerne. Es ist ein Projekt des Empowerment, also der Selbstbestärkung, des Selbstbewusstseins der Frauen. Und diejenigen, die dann eine Stelle finden, die bringen dann auch Geld nach Hause und ihr Status innerhalb von der Familie steigt. Nächstes Bild. Das ist jetzt eben genau eine sehr wichtige Sache. An einem Schabbat in Tamun, das war, glaube ich, am 15. Mai, wurden die Physicians empfangen in Tamun. Hunderte von Patienten, also mindestens 200 waren dort. Und das war gerade zur Zeit, als der Hungerstreik noch lief, kurz vor der Beendigung. Der Mann dort rechts ist ein Palästinenser, Präsident des Komitees für den Hungerstreik, für die Unterstützung der hungerstreikenden Palästinenser in Gefängnissen. Und in der Mitte ist Salah, der diese Brückenfunktion immer wieder einfädelt. Das braucht ziemlich viel Arbeit jedes Mal, weil muss auch für die Sicherheit gesorgt werden, allseits. Und meines Erachtens, ich kenne ihn gut, sollte man ihm schon längstens einen Friedenspreis für seine Brückenarbeit geben. Er ist ein israelischer Palästinenser. Der Mann, der seinen Kopf senkt, ist Professor Rafi Walden, ein Vaskulärmediziner vom Tel HaShomer-Spital in Tel Aviv. Selber ich war mal bei ihm in einer Konsultation, und das vergesse ich nie, mit welcher professoralen Würde er die Patienten behandelt hat, wie er mit ihnen die Röntgenaufnahmen besprochen hat. Und ich bin stundenlang dort gesessen. Arabisch kann ich nicht, aber ich habe dieses Klima habe ich gespürt. Und er ist der Schwiegersohn von Staatspräsident Shimon Peres. Und man muss sagen, die Organisation, die macht nicht nur medizinische Hilfe, sondern sie unterstützt, und das stützte den Hungerstreik klar und deutlich. Es geht dort, sie heißen Ärzte für Menschenrechte. Und die Bedingungen in den Gefängnissen, die sind schlimm. Und die Forderungen waren Besuche der Familien, dass die Gefangenen Besuche erhalten, dass man diese administrativen Haft ohne Verurteilungen, Administrative Detention, dass man das abschafft, dass man die nicht einfach x-mal verlängert, sondern dass man Gerichtsverfahren, wie das üblich ist, durchführt. Und dann noch etwas Drittes habe ich jetzt dank meinem Alter vergessen, was die dritte Forderung war. Und da haben dann für den Moment die Hungerstreikenden haben dank der Vermittlung auch, glaube ich, aus Ägypten mit der Unterstützung der Physicians for Human Rights haben dann einen Kompromiss erreicht. Aber eben in letzter Zeit jetzt sind wieder Leute in administrativer Haft haben die Physicians kritisiert, dass einer der Gefangenen keinen Familienbesuch empfangen darf. Also da sehen Sie medizinische Arbeit und Menschenrechtsarbeit. Weiter? Und da sehen Sie jetzt, damit ich nicht blöffe, da sehen Sie jetzt Patienten und Patientinnen, die da warten. Und da kommen jeden Samstag kommen natürlich die Ärzte, die gerade Zeit haben oder wollen. Da haben sie alle Spezialitäten. Sie haben Allgemeinpraktiker, sie haben Kinderärzte, sie haben Familienärztinnen, sie haben Kardiologen, Herzspezialisten, sie haben Chirurgen, sie haben Orthopäden. Ja, und eben das ist ein Zeichen der Normalität. Ja. Dieses Mal war der Partner mit dem Roten Halbmond, das ist der Palestinian Red Crescent, der palästinensischen Roten Halbmond, entspricht unserem bekannten dem Roten Kreuz. Und die haben dann das mitorganisiert, das sind die palästinensischen Partnerinnen. Nächstes. Und dann, praktisch zum Schluss, hat uns mein Freund Hazem Kharouf eingeladen, gegen den Schluss hin, zu einem Essen in Haifa und in einem wunderschönen Restaurant, etwas in der Höhe, im Karmel, das ist der Berg. Und wir haben dort auf das Meer runterschauen können und auf diese Stadt, eine der wenigen Städte, wo israelische Palästinenserinnen mit jüdischen Israelis zusammenleben. Aber die Sehnsucht vieler Palästinenser ist natürlich begreiflich. Wir wollen an unsere Orte zurückgehen. Wenn wir schon dort nicht leben können, dann wenigstens besuchen. Nächstes. Gibt es noch eines oder keines mehr? Ich glaube, es ist fertig, glaube ich. Danke vielmals.